Wer hätte gedacht, dass in Esslingen mal die DDR-Ampelmännchen an den Ampeln leuchten würden? Ich habe das gerade auf dem Weg hierher so gesehen und mich gefreut als DDR-Kind. Wir haben Esslingen erobert. Ich kann mich gut erinnern, wie meine Eltern in der Küche standen und gestritten haben, weil mein Vater nicht wählen gehen wollte. In der DDR war Wählen Pflicht. Die haben genau registriert, wer geht nicht. Wenn man nicht gegangen ist, war das schon verdächtig. Dann wurde man eher mal observiert. Das hieß schon, man ist nicht ganz zufrieden mit dem, wie es so läuft im Land. Dabei war eigentlich Wählen eine Sache ohne Stift. Man konnte nichts aussuchen, nichts ankreuzen. Man hat einfach den Zettel gefaltet und reingesteckt. Das war Wählen. Und außerdem stand das Wahlergebnis schon Wochen vorher fest. Die haben sich immer überlegt, was machen wir diesmal? Also 1989 zum Beispiel haben sie gesagt, dann machen wir 99,96% Ja-Stimmen. Also die Nachkommastellen hat man immer variiert. Ansonsten waren es 40 Jahre lang immer 99% Ja-Stimmen für den regierenden Block. Und da gab es in der gleichen Stadt, wo wir auch gelebt haben, in Berlin, eine junge Frau, Evelyn Zupke, 26 Jahre alt. Die ging in einen Friedenskreis in Berlin-Weißensee und haben sich so überlegt, was können wir machen, um mehr demokratische Mitbestimmung hinzukriegen, mehr Umweltschutz und auch andere Themen. Aber bei diesem Thema Demokratie, da hat sie gesagt, Leute, wir wissen alle, die Wahlen sind gefälscht, aber wir müssen es jetzt mal richtig angehen. Wir teilen uns auf und gehen immer zu zweit in die Wahllokale und sind bei der Auszählung dabei. Das haben die wirklich gemacht. Die sind in die Wahllokale und dann wurden sie natürlich erstmal an der Tür empfangen mit, gehen Sie, der Raum ist überfüllt, gehen Sie. Der Raum war leer, 18 Uhr wurde ausgezählt, man musste bis Mittag, frühen Nachmittag gewählt haben in der DDR, war natürlich nur ein Vorwand. Die haben gesagt, nein, das ist mein Recht, ich bleib hier. Dann kam die Polizei, hat die Namen aufgeschrieben, die sind standhaft geblieben und gesagt, ich will bei der Auszählung dabei sein. Und dann haben sie mitgezählt und in Evi Zupkes Wohnung zusammengerechnet. Und dann stand in der Tageszeitung, das Neue Deutschland hat auf die Bezirke von Berlin runtergebrochen, die Wahlergebnisse publiziert, ein völlig anderes Ergebnis. Also so schlimm gefälscht, dass sie gesagt haben, das können wir nicht mehr ertragen. Und Evi Zupke hat dann Klage eingereicht, zusammen mit anderen, Klage, Anzeige gegen Unbekannt. Wegen Wahlfälschung. Ich habe das Protokoll gelesen, wo die da beim Staatsanwalt waren und wurden dann vorgeladen sozusagen und wie der die abblitzen lassen hat. Und da steht im Protokoll, beim Verlassen des Zimmers warf die Bürgerin Zupke die Tür mit lautem Knall zu. Sowas wurde in der DDR genau aufgeschrieben. Sie haben also gemerkt, mit Klage kommen wir nicht weiter. Was haben sie dann gemacht? Die haben nicht aufgegeben. Die haben sich gesagt, okay, die Wahl war am 7. Mai, wir gehen jetzt an jedem 7. des Monats auf den Alexanderplatz in Berlin und demonstrieren gegen diese gefälschten Wahlen. Was haben die da gemacht? Man konnte ja in der DDR nicht mit einem großen Transparent losmarschieren, man wäre sofort weggefangen worden. Also mussten sich so Sachen überlegen. Heute würde man sagen Flashmob. Also die haben zum Beispiel jeder einen großen Buchstaben auf ihr T-Shirt geschrieben. In der DDR hieß T-Shirt Niki. Auf ihr Niki geschrieben, Jacke zu und auf dem Alexanderplatz haben sich dann wie zufällig in der richtigen Reihenfolge aufgestellt, alle die Jacken aufgerissen und gezeigt, was sie sagen wollten. Oder sie haben alle Trillerpfeifen mitgenommen und ihr Ziel war, wenn sie auf dem Platz sind, alle stoßen in ihre Pfeife und rufen laut, wir pfeifen auf die Wahl. Also immer solche Aktionen. Aber jedes Mal, wenn die zum Alexanderplatz kamen, wartete dort schon die Stasi und die Polizei. Und die haben sie nicht nur festgenommen, es steht sogar in den Akten, die haben ihnen den Arm gebrochen, sie zusammengeprügelt, die landeten im Gefängnis und trotzdem waren sie 4 Wochen später wieder aus dem Gefängnis frei, vielleicht den Arm noch in der Schlaufe mit dem Gips, waren die wieder auf dem Alexanderplatz und haben wieder gegen diese gefälschten Wahlen demonstriert. Ich finde das total beeindruckend und ich musste sofort an Evi Zupke denken bei diesem Thema Mut. Ich habe mit ihr gesprochen, ich habe mir das alles erzählen lassen und bin so beeindruckt von einer jungen Mutter, ich glaube ihr Kind war 3, die sich so mit dem Staat angelegt hat. Aber Demokratie verträgt keine Angst. Und auch wenn heute oft diese Masche mit der Angst benutzt wird, um uns in irgendeine Partei zu jagen, also Angst vor Fremden, die Angst davor, dass ich zu kurz komme, das wird gerne geschürt. Demokratie heißt, keine Angst zu haben vor der Meinung der anderen, vor den Anderssprachigen, vor den ganzen imaginären Gefahren, die nur dadurch wirklich zu Gefahren werden, weil wir Angst vor ihnen haben. Wir brauchen eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Manchmal, wenn ich Lesungen habe, komme ich in irgendeinen kleineren Ort oder sogar eine kleine Stadt und manchmal gehe ich dann mit dem Bürgermeister durch die Stadt spazieren. Das ist sehr spannend. Ich frage dann immer zu diesem und zu jenem und oft kommt ein bisschen Frust auch raus. Und die sagen, also man wird schon ganz schön angefeindet. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist, Mögt ihr den, die da gerade eure Stadt regieren? Boah, ich sehe so Gesichter. Seid lieb zu denen. Das ist echt ein harter Job. Und ich finde immer so beeindruckend, wenn die dann mir sagen, aber ich liebe diese Stadt und sich da einbringen. Ich selber, also wenn wir schon beim Thema Mut sind, also ich bin jetzt nicht so mutig. Ich war gestern am See mit meinen Söhnen und da gab es sowas, da gab es so eine Art wie so eine Liane, an der man schwingen und dann sich in den See fallen lassen konnte. Und ich habe immer das Ding wieder eingefangen und die nächsten schwingen lassen. Und dann hat mein kleiner Sohn gesagt, jetzt du, Papa. Ich so, nee, nicht so mein Ding. Ach komm schon, tu es für mich. Und dann haben alle gesagt, so die ganzen Teenager, die da waren, tu es für ihn. Aber ich wollte nicht. Ich bin nicht so ein mutiger Mensch. Also ich habe ja schon Angst davor, giftige Lebensmittel zu essen. Ich hasse saure Milch. Also ich koste auch die Milch gar nicht. Wenn da steht, ist abgelaufen, weg. Ich habe Angst, dass im Saft vielleicht irgendwie Schimmel schwimmen könnte. Ich habe Angst, wenn ich den Frischkäse aufmache und der ist vielleicht ganz neu und ich ziehe die Folie ab und da sind da so kleine Erhebungen irgendwie. Denke ich, was sind das für Erhebungen auf dem Frischkäse? Oder waren die Fischstäbchen nicht schon mal angetaut? Also vor sowas habe ich Angst und ich schmeiße viel zu viel Essen weg, bloß weil es offiziell abgelaufen ist. Aber ich war auch mal mutig. Ich habe mit 20 einen kleinen Verlag gegründet und dann habe ich das erste Buch drucken lassen und dann wurde das angeliefert, kam so ein LKW. Hat bei mir geklingelt der Fahrer und hat gesagt, wo soll die Palette hin? Und dann habe ich erst begriffen, wie viel 1500 Bücher sind. Was das für ein riesen eingeschweißtes Ding ist, was man da gar nicht mit der Hand tragen kann. Und dann habe ich gesagt, hier einfach vors Haus. Also ich war ja in Berlin an einer belebten Straße, der wollte mir das nicht glauben. Aber dann hat er da die Palette abgeladen und dann habe ich die Bücher alle einzeln hoch in die Wohnung geschleppt. Aber ich verdanke diesem Beruf auch meinen schönsten Urlaub bisher in meinem ganzen Leben. Und zwar, als ich geheiratet habe, waren wir so pleite, wir konnten uns gar nichts leisten, nicht mal Zelten am See. Also sollte keine Flitterwochen geben. Aber dann hat Aldi zwei Romane von mir verkauft, auf einen Schlag 46.000 Exemplare und dann hatte ich auf einmal Geld. Und dann habe ich sofort den krassen Urlaub gebucht auf den Seychellen mit meiner Frau. Wir haben mit Schildkröten getaucht, haben Fische gestreichelt, die Strände waren herrlich. Seitdem konnte ich mir nie wieder sowas leisten, aber ich würde gerne mal wieder hin. Und immer, wenn ich davon rede, wenn ich sage, Lena, mal wieder Seychellen, das wäre es doch, sagt sie, nein, da gibt es Haie. Sie hat nämlich nach dem Urlaub erfahren, dass da eigentlich so Haie rumschwimmen. Und das ist echt das Ding, wenn irgendwo auf der Welt ein Mensch von einem Hai gebissen oder sogar getötet wird, hört man das auf dem ganzen Planeten und die Leute sagen, ich wusste es. Ich sage doch die ganze Zeit, man ist doch dumm, wenn man mit diesen brutalen, blutrünstigen Monstern ins Wasser geht. Das würden nur Verrückte machen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Hai getötet zu werden, geringer als ein Sechser im Lotto zu ziehen, mit Zusatzzahl. Trotzdem ist die Haiangst weit verbreitet und Lena will nicht mehr mit mir auf die Seychellen. Wir fürchten den Wolf, fürchten Haie und Terroristen. In Wahrheit sterben wir aber nicht durch wilde Tiere und Selbstmordattentäter, sondern an Schokolade, Alkohol und Bewegungsmangel. Aber Angst frisst Verstand. Wo wir vorhin schon bei der DDR waren, Sigmund Jähn war als erster Deutscher im Weltall. Flog am 26. August 1978 mit der sowjetischen Kapsel Soyuz 31 zur Raumstation Salyut 6 und verbrachte dort eine Woche, während die Station 125 Mal um die Erde kreiste. Und zum 40. Jahrestag hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ihn interviewt, gefragt, wie das denn ist, so ins All geschossen zu werden. Und er hat gesagt, wenn du hochgeschossen wirst, kannst du sowieso nichts machen. Und dann haben sie ihn gefragt, hat er nicht ein bisschen Angst gehabt bei diesem Hochschießen? Seine Antwort, kein bisschen, weil man mit Angst nichts ausrichtet. Es sind genauso diese Typen, die sich am See von so einer Liane da reinschleudern lassen. Übrigens, wo wir schon bei Astronauten sind, wusstet ihr, dass der Astronaut Buzz Aldrin für die erste Mondlandung eine Reisekostenabrechnung einreichen musste? Das ist wirklich wahr, ich habe mir das Formular angeguckt. Also der hat da richtig aufgeführt mit dem Privatwagen nach Houston, dann Regierungsflugzeug nach Cape Kennedy und dann zum Mond und wieder zurück. Man hat ihm $33.31 erstattet. Ja, Mut. Ist immer schön, drüber zu reden, aber was, wenn es schief geht? Also es gibt so einen prominenten Fall. 7. Mai 1996, die Olympischen Sommerspiele in Atlanta und ein Radsportler trägt das olympische Feuer über die Tacoma Narrows Bridge in Washington, eine große Ehre. Aber irgendwie, also ihr wisst ja, wie das ist, ne? Das kommt ja aus der Stadt Olympia, wird ja extra aus Griechenland geholt, dieses würdige Feuer, aber irgendwie verfängt er sich mit seinem Reifen im Boden der Brücke, irgendwie in diesem Gitter, stürzt mit dem Fahrrad und die Flamme erlischt. Weißt du, da hast du einen Job. Den ganzen Weg von Griechenland bis auf diese Brücke in Washington und dann geht's bei dir aus, also wie der sich gefühlt haben muss. Aber sie mussten nicht nochmal nach Olympia, da fuhr so ein Van hinterher mit einer Reserveflamme vom Mutterfeuer, dann haben sie das wieder angezündet. Aber ein bisschen ist es doch für uns auch so, oder? Und ein bisschen war es so auch für einen Mann, von dem ich euch heute erzählen will. Mose, also Kriegsherr, Workaholic, beeindruckender Anführer. Und als Gott ihn beauftragt, sein versklavtes Volk aus Ägypten zu retten, hat er nicht Mut, sondern Angst. Ich finde das total sympathisch. Deswegen kann ich mich mit Mose gut identifizieren. Ist auch so einer, der nicht von der Liane in den See springen wollte. Und dann immer dieser Gedanke, bin ich überhaupt gut genug für Gott? Da finde ich, ist Mose auch ein Trost. Ich meine, Mose hat die Gesetzestafeln, die Gott selbst beschrieben hat, auf dem Boden zerdeppert und wird nie irgendwie dafür bestraft oder getadelt. Er war Mörder. Er hat mit Aaron an so einem Felsen gestanden und gesagt, Leute, guckt mal, wenn ich mit diesem Stock hier dagegen haue, dann kann ich da Wasser rauszaubern. Da wurde doch getadelt. Und dann ist er doch jemand ganz nah an Gott, direkt in den Himmel gebracht, bei der Verklärung mit Elia geehrt, trotz dieser schlimmen Fehler. Also das hat ihn nicht von Gott abgebracht und Gott nicht von Mose abgebracht, finde ich, ist ermutigend. Wir sagen, naja, Mose, also es war ja eine ganz andere Zeit, da waren ja alle irgendwie religiös. Man muss sich klar machen, Mose ist 40 Jahre lang ägyptisch erzogen worden, 1500 vor Christus, Rom hat noch nicht mal existiert oder es waren nur so ein paar Dörfer. Am Nil herrschte ein mächtiges Reich. Das Volk wurde von Priesterfamilien und einem König regiert. Sklaven erhielten das Bewässerungssystem aufrecht, bauten Tempel, Städte, pyramidenförmige Monumente. Ein Teil dieser Sklaven waren Hebräer. Aber Mose bewegte sich frei am Hof des Pharaos. Als Adoptivsohn einer ägyptischen Prinzessin. Wahrscheinlich hat man ihm die hebräische Herkunft gar nicht mehr angesehen. Ich stelle mir den vor wie ein Ägypter. Vielleicht war die Hautfarbe ein bisschen anders, aber ansonsten, denke ich mal, so kahlgeschorener Kopf, die Kleidung, die Bewegungen wie ein echter Ägypter. Er gehörte zur königlichen Familie. Die klügsten Männer seines Zeitalters haben ihn ausgebildet. Man kann sich kaum eine glänzendere Karriere vorstellen. Mose hat schreiben gelernt, als noch wenige Menschen schreiben konnten. Hat die komplizierten Hieroglyphen beherrscht. Ich wollte das mal lernen als Kind. Ich habe mir extra so Bücher gekauft und habe versucht, diese Hieroglyphen auswendig zu lernen. Ich wollte dann in so einem Museum stehen und dann da so runterlesen. Das war mein Ziel. Aber dann kamen wieder andere Interessen. Ich habe das Hobby immer sehr viel gewechselt früher. Dann gab es noch eine Alltagsschrift, die konnte auch. Hat Jahre seines Lebens in der Hofbibliothek verbracht mit Handbüchern für Geometrie, Astronomie, Medizin. Und Diener haben ihm so auf silbernen Platten geröstete Vögel gereicht, wie euch gleich draußen auch geliefert wird. Er hat Schach gespielt, da gab es Wasseruhren im Palast, Badezimmer mit Spiegeln. Er hat so richtig diesen Blick eines Herrschers gehabt, wenn er so auf die wogenden Weizenfelder am Nil geblickt hat, auf die Lastkähne, die da das Getreide zu den Kornspeichern gefahren haben. Da ist er aufgewachsen, bei den Flusspferden, bei den Pyramiden von Gizeh, den Statuen, den Obelisken und wuchtigen Tempeln. Wir lesen in der Apostelgeschichte, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Vielleicht ist er so früh morgens gerne mal mit dem Wagen raus in die Wüste gefahren, wenn es noch kühl war, noch nicht so heiß wie jetzt, hat sich die Kupfer- und Türkisminen angeguckt. Er war als Königssohn bestimmt auch schon Verwalter von großen Gütern, hat mit dem Skarabäus Dokumente gesiegelt. Das ist die Ausgangslage. Und da entscheidet er sich, jemandem zu helfen von seinem Volk, weil er ungerecht findet, wie der da gerade behandelt wird. Er entscheidet sich für den Gott seiner Kindheit, den ihm niemand intellektuell nahebringen konnte. Da ist eine Religion mit fetten Tempeln, angesehenen Magiern, alle um ihn herum glauben das. Hatte er es wirklich leichter als wir? Er ist einfach traurig darüber, wie mit den Hebräern umgesprungen wird. Dann staut sich bei ihm Zorn an und er erschlägt einen Aufseher und flieht. Ich glaube, es gab in der Menschheitsgeschichte nicht viele, die so tief gestürzt sind wie Mose. Ihr habt jetzt die Ausgangslage vor Augen und jetzt muss er abhauen und muss sich als Viehhirte bei den Beduinen verkriechen. Das war noch unter den Sklaven, also noch unter denen, die da die Pyramiden bauen mussten. Diese Viehhirten, die lebten am Rand des Reichs der Ägypter und wurden voller Verachtung Sandbewohner genannt. Die haben Schafe in der Steppe gehütet und ansonsten waren es einfach Männer mit verfilzten Bärten und ausgemergeltem Körper zwischen krankmachenden Sumpfgebieten mit ihrem Vieh, haben die da zusammengelebt, hatten nichts als eine Binsenmatte, einen Wasserkrug, vielleicht einen Korb für das Brot und das war's. So zogen die mit ihrer Herde umher, hungrig, schmutzig, arm. Und das macht Mose 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre und er findet sich ab. Er heiratet eine Beduinentochter, lebt in einem Zelt, zieht mit den Schafen herum und als er 80 ist, geschieht ihm etwas, das sich viele wünschen. Ich nehme an, von den Anwesenden wahrscheinlich 100%, aber nur selten erlebt man das so, wie es Mose erlebt hat. Gott spricht mit ihm, führt ein langes Gespräch mit diesem enttäuschten alten Mann und beruft ihn, die Hebräer aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Es ist so lange her, dass er Königssohn war. Er hat vergessen, wer er ist. Er weigert sich, er sagt, ich, wieso ich? Schick besser einen anderen, ich kann das nicht. Und Gott bleibt dabei, sagt, du, ich traue dir das zu, du 80-Jähriger. Du kannst die Herausforderung bewältigen. Und jetzt geht's in Moses Kopf los. Denn er weiß ganz genau, wie ist so ein Pharao drauf. Er weiß ganz genau, was haben die für eine Armee. Was werden die tun, wenn da einer Aufruhr anzettelt? Das kann er sich gut überlegen, weil er war selber mal in dieser Rolle oder er ist in dieser Familie aufgewachsen. Er kennt die zehntausenden Soldaten mit gebogenen Schilden und Lanzen, die Elitetruppen des Pharaos. Vielleicht hat er sie selber auch schon aufmarschieren lassen. Er kennt die tausenden Streitwagen und er weiß, mit welcher Härte die erfahrenen ägyptischen Generäle gegen ein rebellierendes Sklavenvolk losgehen werden. Aber er versteht, dass er ein Volk regieren soll. Nicht das Volk der Ägypter, wie er immer dachte, sondern das der Hebräer. Und er findet in seinem verängstigten Herzen Mut, weil er Gott hinter sich weiß und zieht allein los gegen das mächtigste Reich der Erde. Das war ein super Move von Gott, denn Mose konnte schreiben. Das brauchten wir so für den Anfang der niedergeschriebenen Geschichte mit Gott. Und Mose war im Recht gebildet. Er konnte ein Rechtssystem aufbauen für sein Volk. Das hat gut gepasst. Ich finde aber besonders beeindruckend, wie ehrlich Mose immer mit Gott war, wie die so hin und her quatschen. Er hat gesagt, wenn er Angst hatte, hat gesagt, wenn er wütend war. Gott hat ihm zweimal angeboten, komm, wir fangen ein neues Volk an, mit denen macht es keinen Spaß. Und Mose hat gesagt, nein, wir behalten die. Und dann im Lied des Mose, kurz bevor er stirbt, 5. Mose 32, kann man das nachlesen, da sagt er über Gott, er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Er scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. Das machen Adler nicht, also ist seitdem nie beobachtet worden, aber Mose hat dieses Bild vor Augen. Gott als starker Adler. Okay, er scheucht sie aus dem Nest. Das könnt ihr euch jetzt für Moses Leben einigermaßen vorstellen, oder? Sein Nest war Königssohn in Ägypten zu sein und da wird er rausgeschubst und dann, nachdem er lange gestürzt ist, fliegt Gott wie ein Adler unter ihn und trägt ihn wieder hoch. Mose hat das erlebt, dass man abstürzt im Leben, auch als gläubiger Mensch, der gerade gedacht hat, ich setze mich hier voll ein für Gott, abstürzt und dann wieder hinaufgetragen wird. Manchmal denken wir, wir sind zu alt für Mut. Kleine Erinnerung, der Kerl war 80. Manchmal denken wir, wir sind zu jung für Mut. In der Klasse von meinem Sohn ist ein Mädchen, die hat so schlimm Mobbing erlebt. In manchen Situationen im Schulalltag fängt die an zu zittern. Einfach so. Auch wenn man 8 ist, wenn man 10 ist, wenn man 12 ist, kann man Mut beweisen und jemandem beistehen, der gemobbt wird. Manchmal denken wir, es ist zu viel kaputt für Mut. Ist doch irgendwie alles kaputt. Mein Fahrrad wurde geklaut, vor meinem Büro. Ich habe mein Fahrrad geliebt. Ich musste mir dann genau dasselbe Fahrrad nochmal kaufen. Das hat mich echt geärgert. Dann hört man viel über Clan-Kriminalität, Schießereien, Gewalt unter Jugendlichen. Man könnte glauben, unser Land leidet unter einer Kriminalitätswelle, aber das stimmt nicht. Seit 30 Jahren sinkt die Kriminalität pro Kopf, die Zahl der Straftaten pro Kopf. Wir sind auch nicht übermäßig bürokratisch. Wir liegen in den 38 OECD-Ländern im Mittelfeld, aber unser Gehirn arbeitet so. Wir hören das immer wieder und dann erscheint es uns groß. Das ist so in Gesellschaften. Was man oft hört, so einzelne Schwachstellen werden symbolisch überhöht. Und wir halten dann diese Schlaglichter für die ganze Wahrheit, aber in Wirklichkeit leben wir wohlhabender und gesünder als je zuvor. Wir brauchen einen Grund, um morgens wieder aufzustehen. Die Aussicht darauf, dass alles immer nur schlechter wird, ist nicht sehr motivierend. Wir müssen glauben, es kann besser werden. Und wir können von einer besseren Zukunft träumen. Das ist eine fantastische Fähigkeit, die wir Menschen haben. Wir können uns Sachen vorstellen und dann Schritte machen, um sie Realität werden zu lassen. Das ist was Großartiges. Das hat Evelyn Zupke gemacht, damals in der DDR. Und nur Monate später, als immer mehr Leute mitdemonstriert haben, ist dieses System zusammengebrochen. Freiheit war zuerst nur ein Traum. Vielleicht war es bei Gott sogar so. Am Anfang hatte sich eine Welt ausgedacht mit Blauwalen und Libellen und Kröten und Gazellen und Kängurus und Schmetterlingen. Und weil er die Idee gut fand, hat er sie umgesetzt. Am Anfang war das Wort. Jemand hat eine Idee, erzählt davon, findet Gleichgesinnte. Während wir hier Gottesdienst feiern, produzieren Pflanzen da draußen unsere Atemluft. Andere unsichtbare Geschöpfe reinigen unser Wasser. Wieder andere machen aus Staub fruchtbare Muttererde. Ich will jetzt nichts beschönigen. Ja, wir schießen auch mit Hyperschallraketen aufeinander. Die Menschheit könnte in die selbst gegrabenen Gruben fallen. Könnte, aber muss nicht. Da ermutigt mich manchmal, was ich für Romane so an Stoff durchwälze. Ich hatte jetzt einen Roman, Die Dolmetscherin, Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. Da war ja alles kaputt, aber so wirklich alles. Nürnberg war zu 90% zerstört. Man hat echt überlegt, bauen wir die Stadt nochmal auf oder einfach daneben eine neue. Man hat sie nur deshalb wieder aufgebaut, weil die Kanalisation noch da war. Da dachte man, na, vielleicht lohnt es sich doch noch. Und da haben Leute einen Ziegelstein genommen, den Putz abgeklopft und gesagt, okay, habe ich wieder einen Ziegelstein. Den nächsten Putz abgeklopft, jetzt habe ich zwei Ziegelsteine. Und haben davon geträumt, eine Wand zu bauen, wieder irgendeinen Wohnraum einzurichten, irgendwann mal wieder ein Bett zu haben oder einen Schrank zu haben. Das ist eine ganz andere Situation, als wir heute haben, aber ich finde es ermutigend, dass die nicht aufgegeben haben. Und dann Robert Jackson, der amerikanische Chefankläger, der gesagt hat, die Moral auf der Welt liegt am Boden, war ja auch so, man hat Friedensverträge geschlossen, sich dann ein paar Wochen später überfallen, wer sollte wem noch vertrauen? Üble Lage. Und da hat dieser Jackson gesagt, okay, wir müssen als Menschheit, wir können das besser, wir müssen nochmal von vorne anfangen und das machen wir jetzt. Unter den Nazis hat es so schlimme Prozesse gegeben, politische Prozesse, wo man nur angeschrien wurde und dann hingerichtet. Unter Stalin gab es dasselbe, parallel dazu in der Sowjetunion. Aber Jackson hat gesagt, wir machen jetzt so einen richtigen Prozess, wo auch Leute freigesprochen werden können. Wir ziehen einfach den moralischen Standard wieder hoch. Und aus diesem Prozess heraus kam dann die Erklärung der Menschenrechte 1948, die Genfer Konvention 1949. Man denkt ja manchmal, ein Mann kann nicht viel bewirken oder eine Frau kann nicht viel bewirken. Ich finde oft solche Beispiele, wo ich denke, doch kann viel bewirken. Also dem Mann verdanken wir da eine ganze Menge, weil er gesagt hat, wir können das besser auf der Welt. Das brauchen wir auch jetzt manchmal. Und auch zu glauben erfordert Mut. Zum Beispiel zu beten. Was, wenn Gott das Gebet erhört? Ich fürchte mich manchmal vor dem, was Gott mir zu sagen hat. Und manchmal fürchte ich mich davor, dass er es nicht erhört. Und ob ich dann noch glauben kann, wenn einfach gar nichts passiert. Und manchmal denke ich, was soll denn so Besonderes an mir sein, dass Gott mir zuhört? Ich bin kein ägyptischer Pharaos, Sohn, Königsanwärter, der als einziger schreiben kann oder so. Wenn wir glauben, machen wir uns verletzlich. Da müssen wir nur an unsere Jugend zurückdenken, jetzt die so alt sind wie ich oder älter, denkt an eure Jugend zurück, wie schnell ihr euch verliebt habt. Das ging bei mir so. Ich bin mal in die Bibliothek gegangen, da kam eine junge Frau raus und wir haben uns angeguckt und ich war sofort in sie verliebt. Dann bin ich weitergegangen, wollte gerade rein und habe mich nach ihr umgedreht und sie hat sich auch nach mir umgedreht. Wir wären beide fast gestorben vor Schreck. Ihr könnt euch vorstellen, ich war danach oft in dieser Bibliothek. Ich habe sie aber nie wieder gesehen. Aber so war das damals, das Verlieben. Und das ist beängstigend. Man kommt sich nackt vor. Man begibt sich in Gefahr, lässt alle Waffen fallen. Man ist bloßgestellt, da ist nirgends ein Versteck. Man ist absolut verletzlich und hofft sehr, dass die andere oder der andere das nicht ausnutzt und hoffentlich auch irgendwie verliebt ist. Und so ist Glauben. Ich verliebe mich und stehe splitternackt vor Gott. Das kostet Mut. Und oft kann ich ihn nicht spüren. Ich kann ihm mich oft nicht als Freund nähern, nicht mit müheloser Vertrautheit sprechen, hab nicht dieses Mose-Gehen, der da einfach sagt, ich bin jetzt sauer oder ich habe jetzt Angst und jetzt tu was oder lass die doch nicht sterben oder so. Ich schäme mich auch dafür. Ich schäme mich, dass ich oft immer noch dran zweifle, ob Gott mich wirklich liebt. Falls es euch so geht, lasst es euch mal so von hier vorne sagen, es fällt Gott leicht, dich zu lieben. Es fällt ihm leicht, dich zu lieben. Er ist interessiert an dir, weil er dich gewollt hat, weil er dich spannend findet, dich schön findet. Du bist wertvoll für ihn. Vor 12 Jahren gab es eine große Beerdigung. In der Trauergemeinde schluchzte Oprah Winfrey. Bill Clinton hat hart geschluckt. Michelle Obama konnte ihren Beitrag nicht ohne zu stocken vortragen. Warum waren da alle so angerührt? Wer ist da gestorben? Maya Angelou, eine Köchin, Puffmutter, Chauffeurin, Kellnerin, Prostituierte. Als sie 8 war, wurde sie vom Liebhaber ihrer Mutter vergewaltigt. Er wollte ihr Schweigen erpressen, das Ganze sollte unter den Teppich gekehrt werden, aber sie sprach, dann kam er vor Gericht, wurde zu einer relativ kurzen Strafe verurteilt, das war damals noch so, aber als er rauskam aus dem Gerichtssaal, wurde er erschlagen, vermutlich von ihren Onkeln. Und das konnte sie als Kind nicht verkraften, sie dachte, sein Tod ist ihre Schuld. Sie hat nicht mehr gesprochen, 5 Jahre lang, kein Wort, nur gelesen. Und als sie dann wieder angefangen hat zu sprechen, hat sie gesprochen mit, wie Bill Clinton das mal gesagt hat, der Stimme Gottes. Michelle Obama hat bei der Beerdigung gesagt, Mayas Worte hätten sie, Michelle, aus dem Armenviertel in Chicago in das Weiße Haus getragen, den ganzen Weg. Sie wurde eine wichtige Begleiterin für Martin Luther King und andere, die gegen die Benachteiligung der Schwarzen gekämpft haben. Hat ihr Leben aufgeschrieben, ist ein tolles Buch, falls ihr das mal lesen wollt. Das war ihr Weg, endlich sagen zu können, du bist genug. Das war schwer für sie, endlich glauben zu können, es ist okay, du bist genug. Und sie ist aber gestorben nach einem vielfältigen, überraschenden Leben, in dem sie viele berührt hat. Ich weiß, ihr seid vielleicht nicht auf verquere Weise oder fühlt euch nicht auf verquere Weise schuld an dem Tod eines Menschen, aber diese Liebe, diese Barmherzigkeit, die zu euch sagt, du bist genug. Die braucht Mut, das zu hören, das anzunehmen, braucht Mut. Jesus sagt das zu uns, du bist genug. Deine Fehler sind verziehen und vergessen, du gehörst in den Himmel. Du darfst aufrecht gehen, du darfst lieben, weil ich dich liebe. So ein bisschen wie bei der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Und Jesus verhindert's und sagt dann, mach's besser. Ich weiß, du kannst das besser. Fang nochmal neu an. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist unser Gott. Und ich lerne das zu schätzen, die Schönheit eines Gottes, der die Armen liebt, der selber unter die Räuber gefallen ist und mit dem ich mich verbünden kann. Es gibt da so einen Maler, Marc Chagall. Und der hat in seinen letzten Tagen weitergemalt, obwohl er schon richtig alt war. Auch noch am 28. März 1985, an dem Tag, an dem er mit fast 98 Jahren starb. Seine letzte Farblithografie hieß Dem anderen Licht entgegen. Man sieht ihn dort auf dem Bild, wie er ein Bild malt. Von blauem Himmel umfangen, mit der Palette in der Hand. Das Besondere ist, er trägt Flügel. Das war sein letztes Bild. Er hat es noch zu Ende gebracht, er konnte es nicht mehr signieren, ist er gestorben. Aber einige Zeit vor seinem Tod hatte er geschrieben, mein Gott, die Nacht ist da. Du wirst meine Augen schließen, bevor es Tag wird. Und ich werde von Neuem malen. Bilder für dich von der Erde und vom Himmel. Sowas bewundere ich. Diese Beziehung, diese Nahbarkeit von Gott, aber auch diesen Mut von Chagall, sich ihm zu nähern. Manchmal kommt der Mut leise, nicht als Mutanfall. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht verlernen, uns Dinge zu wünschen, zu träumen, uns einen nächsten Schritt vorwärts zu wagen. Man kann innerlich auch an zu kleinen Wünschen sterben. Aber wofür wir uns einsetzen, das wird für uns wichtig. Man nennt das den IKEA-Effekt. Wenn wir ewig an was geschraubt haben, so blöd das Regal auch aussieht, wir lieben es, wir haben da Kraft reingesteckt. Also ist es gut, sich für was einzusetzen. Ein anderer Maler, Oskar Kokoschka, hat mal eine Zeichenklasse angeleitet. Die mussten eben ein Modell zeichnen und die Studenten waren irgendwie gelangweilt, nicht inspiriert. Und dann hat Kokoschka dem Modell zugeflüstert, es soll sich fallen lassen und still am Boden liegen bleiben. Und hat sich dann über das Modell gebeugt und hat es abgehört, Puls gefühlt und dann mit Grabesstimme gesagt, ist tot. Die Klasse war schockiert. Dann stand das Modell wieder auf und Kokoschka hat zu seinen Studenten gesagt, jetzt zeichnet ihn so, dass man auch merkt, dass er lebt und nicht tot ist. Manchmal brauchen wir das, um neuen Mut zu schöpfen. Manchmal müssen auch wir irgendwie abstürzen, uns das Knie aufschlagen, Fehler machen, uns ärgern, über uns selber, über andere ärgern. Aber wenn wir daraus dann ziehen, ja okay, das Leben ist krumm und schief und liebenswert, können wir vielleicht diesen Mut neu fassen und sagen, es lohnt sich, wir können das besser, wir fangen neu an. Und dann unserem natürlichen Pessimismus das Wort verbieten. Daran glauben, dass unser Leben besser werden kann. Und manchmal geht es auch richtig gut. Mut erzeugt weiteren Mut. Finde ich schön übrigens. Also einfach loslegen. Das ist beim Schreiben bei mir immer so. Ich fange ein Buch an und denke, das wird super. Und dann ungefähr in der Mitte denke ich, ich kann es nicht. Und das wird nichts. Aber dran zu bleiben, sich selber Mut zuzusprechen, hilft dann, dass wirklich Mut kommt. Und manchmal ist auch diese Angst völlig ungerechtfertigt, vielleicht so als Schlussgeschichte für euch, als kleine Ermutigung. Ich war mal mit meinen Brüdern auf dem Schlauchboot auf dem See unterwegs und wir waren noch klein. Also meine Kinder sind jetzt 11 und 12, ich schätze, wir waren vielleicht 9 oder sowas. Und wir hatten da unser Ruder und unser Paddel und sind da über den See gepaddelt und dann haben wir immer gesagt, also jetzt müssen wir langsam umdrehen, es war ein riesiger See. Man sah noch in der Ferne das kleine Haus, wo die Eltern da in einer Art Ferienhaus drin waren. Und dann sind wir umgedreht und haben gemerkt, deswegen ging es die ganze Zeit so leicht. Der Wind hat uns getrieben. Und dann haben wir richtig losgerudert und gepaddelt und wir kamen überhaupt nicht vorwärts. Wir haben gar nicht Strecke gemacht. Wir haben richtig Angst gekriegt. Und gedacht, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt haben wir hier dieses Schlauchboot. Wir kommen nicht nach Hause. Bis mein großer Bruder mutig genug war und gesagt hat, es hilft jetzt nichts. Ich springe in den See. Vielleicht kann ich, wenn ich schwimme, uns besser vorwärts schieben. Und wisst ihr was? Das ist eine wahre Geschichte. Der See ging ihm bis hier. Wir konnten einfach alle ins Wasser gehen und schieben und laufen. Und so ist es manchmal. Manchmal erscheint es uns riesig. Wir denken, wie soll ich da bloß Mut fassen? Es ist gar nicht so riesig. Vielleicht erinnert euch an die Geschichte, die habe ich euch schon mal erzählt, von diesem Mathe-Studenten, der in die Vorlesung kam, zu spät kam und da stand die Aufgabe schon an der Tafel und er dachte, okay, das ist die Hausaufgabe, hat es abgeschrieben. Ging dann nach Hause und hat gesagt, das ist aber meine schwere Hausaufgabe. Und dann hat er sich rangesetzt und hat die gelöst, hat die seinem Prof gegeben, 2 Tage verspätet, hat sie entschuldigt und der Prof hat ihn nur angeguckt wie ein Auto. Und dann kam raus, das war ein bisher ungelöstes Theorem. Und dieser Student hat es einfach hingekriegt. Das ist eine wahre Geschichte. Und die Moral ist, er hat einfach nicht gewusst, dass es ungelöst ist, unlösbar ist. Er hat es einfach gemacht. Damit will ich euch ein bisschen anstecken. Traut euch zu glauben, traut euch davor, diesen Gott zu stellen, zu sagen, ich habe keine Ahnung, was du sagen wirst und was ich nicht hören will und ob es vielleicht meinen Glauben kaputt macht, wenn ich nach dir frage. Diese Angst muss man aushalten. Und traut euch selber wieder Wert zuzuschreiben, falls euch das schwerfällt.